Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller.
Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und wenn du diesem Kanal und diesem YouTube-Kanal und dem Podcast hier schon länger folgst, dann weißt du, es ist eine absolute Ausnahme, wenn ich mal einen Interviewgast habe und sämtliche Interviewgäste werden von mir handverlesen und wirklich sind nur ausgewiesene Experten. Und heute habe ich einen Experten dabei, da freue ich mich wirklich sehr darüber, dass er uns sein Fachwissen mit uns teilt. Das ist der Dr. Peter Burnickel von der Pro Bauherr GmbH. Er wird dann sicherlich noch ein paar Sätze zu sich selber sagen, aber an der Stelle schon mal für dich, damit du weißt, mit wem wir es hier zu tun haben. Der Dr. Peter Burnickel, der hatte viele Jahre lang ein TGA, also ein Haustechnikbüro mit in der Spitze 160 Mitarbeitern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, genau.
Und ist wirklich ein ausgewiesener Experte, was eben sein Fachgebiet anbelangt und auch, und das ist jetzt wirklich das, was mir hier sehr wichtig ist und was bestimmt für alle super interessant sein dürfte, er kennt sich einfach mit dem Thema aus, wie man Baukosten sparen kann, indem man das Hirn einschaltet. Und ich freue mich sehr, der Peter und ich, wir sind per Du, wir kennen uns schon eine geraume Zeit. Und jetzt Peter, feuerfrei, stell dich mal bitte kurz vor und dann schauen wir mal, was wir aus dem Thema Brandschutz versus Baukosten hier gemeinsam rausholen können.
Super. Joachim, zunächst danke fürs Intro, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mache ich natürlich super gerne und bin auch gespannt, wo uns das Gespräch hinführt. Ja, du hast schon viel gesagt. Ich komme mein Leben lang schon aus der Baubranche, komme über einen zweiten Bildungsweg, komme aus der Elektrotechnik, aus einem elterlichen Betrieb, habe dann Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen studiert und in dem Bereich auch promoviert. Das bedeutet, ich bezeichne mich immer selbst als Vollblut-Kaufmann, der auch Ingenieur ist. Es ist eigentlich eine coole, spannende Kombi, weil ich durchaus mit Ingenieuren, denke ich, ganz gut ins Sparring gehen kann und aber durch und durch kaufmännisch getrieben bin. Und ich hatte, wie du richtig sagst, ein TGA-Büro. Das war eine tolle, spannende und aufregende Zeit. Mit diesem Büro musste ich leider vor 2 Jahren Insolvenz anmelden. Das war ziemlich schlimm. Der KfW 55 Stopp, der hat mich tatsächlich mit dem Vorschlaghammer getroffen. Und am Ende ist das so, wie es ist. Und man muss natürlich immer weitermachen. Ich bin 43 Jahre alt und widme mich jetzt hauptberuflich dem Thema Baukosten. Und zwar aus einer Überzeugung heraus, weil ich hatte auch jahrelang ein Projektsteuerungsunternehmen mit meinem Freund und Geschäftspartner Alexander Seger aufgebaut, die First Base in Regensburg. Gibt's auch heute noch. Ich habe da bloß meine Anteile damals verkauft an ihn und bin eben seit vielen Jahren Projektentwickler und Bauträger. Und da erkenne ich einfach die Situation super gut, wenn du vermeintlich denkst, dass du Profi bist und am Ende des Geldes dennoch noch so viel Baustelle übrig ist.
Genau. Ja, und vielleicht, um das auch nochmal kurz den Zuschauern und Zuhörern hier nochmal klar zu machen, weil in Deutschland hat ja dieses Thema Insolvenz und man scheitert mit einem Unternehmen immer einen sehr negativen Beigeschmack, weil man vermeintlicherweise glaubt, dass man es dann da mit einem absolut unfähigen Unternehmer zu tun hat. Aber dem ist einfach nicht so. Und bei uns in der Branche ist halt einfach das Problem, speziell wenn man so ein großes Team hat, wie du es hattest, und man hat einfach sehr hohe laufende Kosten und dann werden mehrere Bauvorhaben gleichzeitig gestoppt oder irgendein Bauherr oder Generalplaner oder Generalübernehmer ist dann einfach der Meinung, dass er die anstehenden Rechnungen nicht zahlen muss, dann gerät man halt einfach sehr schnell in dieses Thema Liquiditätsengpässe rein. Und allein, wenn ich mir vorstelle, die monatlichen Kosten, wenn man 160 Mitarbeiter hat, was das für einen Cashflow-Einfluss hat, der wirklich kommen muss, zuverlässig über Kunden. Und wenn man das halt einfach nicht schafft, dann gerät man einfach unvorbereitet und auch absolut unverschuldet einfach in dieses Thema rein. Und das war mir jetzt hier an der Stelle das nochmal wichtig, das klarzustellen, weil das in Deutschland gescheitertes Unternehmertum wird immer gleichgestellt mit unfähigem Unternehmer, aber das ist einfach nicht so. Das wollte ich jetzt hier nochmal
total nett von dir, Joachim. Ich trage mein Herz auf der Zunge. Am Ende bist du da schon mitten im Thema. Du bist als Planer in Deutschland im Werkvertragsrecht. Du hast den deutlichen Nachteil gegenüber ausführenden Unternehmen, die ja in der VOB sind. Stichwort Bauzeitverlängerung ist ja mittlerweile totales Geschäftsmodell. Und als Ingenieur oder auch als Architekt, ist doch so, oder? Und als Architekt oder Ingenieur hast du einfach das Thema, wenn das Bauvorhaben stoppt, dann kriegst du nichts. Und dann ist es ja leider auch noch gängige Praxis, dass ein Bauträger, wenn er selbst einen Liquiditätsengpass hat, einfach seine Nachunternehmer nicht mehr zahlt. Das ist der typische Gala-Bauer, der am Ende kein Geld mehr kriegt. Und genau, ich bin da unter den Hammer gekommen, aber wie du siehst, mir geht's gut. Fühle mich auch gut. Sehr und gut. Vor allem, es ist ja immer wichtig, aus seinen Fehlern zu lernen. Und für mich ist einfach das Thema auch als Bauträger und Investor, Projektentwickler ultimativ wichtig, weil wir arbeiten ja überwiegend im Profisegment. Also die meisten Bauvorhaben, die wir betreuen, liegen deutlich über 10 Millionen Euro. Eines sogar aktuell über 100 Millionen. Und ich stelle einfach immer wieder fest, dass auch totale Profis immer wieder extreme Schwierigkeiten haben. Du lachst schon, aber es ist wirklich so. Und weißt du, arbeitest mit Vollprofis und am Ende findet man dennoch Einsparpotenziale. Und das treibt mich total an und motiviert mich jeden Tag, weil ich überzeugt bin, wenn der Bauherr, egal wer das ist, wieder solides Geld verdient, egal was die Politik macht, dann wird auch mehr gebaut. Und dann kriegen wir auch unsere Wohnungsnot in den Griff. Und wir dürfen uns nicht immer auf die Politik verlassen, sondern wir müssen in den Spiegel gucken und selbst an der Nase packen. Und dann klappt es auch mit den Baukosten. Ich bin da vollkommen überzeugt von.
Ja, ich sehe das auch so. Das ist ja auch meine nahezu tägliche Erfahrung mit anderen Projektbeteiligten, dass es einfach schon darum geht, möglichst viel Verantwortung von sich wegzuschieben und einfach nicht bereit zu sein, für den Bauherrn ein kalkulierbares Risiko einzugehen. Oder, das ist ja mal das absolute Minimum aus meiner Erfahrung, dass man dem Bauherrn überhaupt Entscheidungsmöglichkeiten aufzeigt. Dass man ihm sagt, wenn du jetzt 100% der technischen Baubestimmungen einhältst, dann ist das okay. Also vielleicht auch nochmal da ein kurzer Nebensatz. Das Einhalten von technischen Baubestimmungen, was das Baurecht und das Werkvertragsrecht anbelangt, das sind ja auch zweierlei Paar Stiefel. So tief wollen wir jetzt hier aber gar nicht einsteigen, weil da fehlt mir völlig der juristische Hintergrund, außer dass ich halt sensibilisiert bin. Aber mal rein aus fachlicher Sicht, gibt es einfach die Möglichkeit, an verschiedensten Stellen von den Anforderungen der technischen Baubestimmungen abzuweichen. Natürlich nicht mit dem Hintergrund, ja, wir wollen es nicht bauen, weil wir keine Lust drauf haben oder weil es uns einfach zu teuer ist, sondern mit Sachverstand sagen, wir können hier abweichen, weil. Und dieses Weil ist dann natürlich eine individuelle Betrachtungsweise. Und diese Möglichkeiten muss man meiner Meinung nach dem Bauherrn als Entscheidungsvorlage dann eben geben. Und dann wird der Bauherr da in die Entscheidung mit einbezogen. Und es sich so einfach zu machen, indem man sagt, ich halte zu 100% die technischen Baubestimmungen ein und dann bin ich auf der sicheren Seite und der Bauherr auch, dann wird es einfach extrem teuer, weil manche Vorschriften, weißt du ja, die widersprechen sich und da bist du ja noch tiefer drin im Thema als ich. Aber es ist wirklich so, die Bereitschaft für den Bauherrn gewisse Risiken aufzunehmen oder sich die Zeit zu nehmen, ihn auf Entscheidungsmöglichkeiten hinzuweisen, ist teilweise wirklich vollkommen unterbesetzt, die Bereitschaft.
Ja, man muss aber, Joachim, da gehe ich gern etwas ins Sparring, in die Diskussion.
Ja, klar, logisch.
Man muss ja, ist immer so meine Predigt an die Bauherren, man muss ja auch verstehen, was ich beauftrage. Also es beginnt ja in der Regel damit, der Bauherr holt sich einen Architekten, der Architekt sagt, Mensch, nimm doch den Ingenieur noch oder wie auch immer. Und dann bindet man die erstmal. Und da ich selbst ja über 1000 Bauvorhaben im Ingenieurbüro betreuen durfte und musste, weiß ich, wie diese Verträge aussehen. Und wenn du natürlich zu deinem Architekten und Ingenieur sagst, hier hast du einen 100-seitigen Vertrag und du musst dich an alles Erdenkliche halten, alle Normen, Richtlinien, anerkannte Regeln der Technik und am besten auch noch an das denken, was die nächsten 2-3 Jahre erfunden wird. Und wenn nicht, dann nehme ich dich voll in die Mangel. Dann, ja. Weißt du, Joachim, dann darf ich mich nicht wundern. Und wenn ich dann noch einen Vertrag habe, der irgendwie an die HAI gekoppelt ist, warum, um Gottes Willen, soll irgendein geisteskranker Architekt oder Ingenieur die anrechenbaren Kosten für den Bauherrn kämpfend reduzieren, indem er sein Risiko erhöht und sein Honorar vermindert? Warum sollst du das tun? Also ich sage mal, du musst schon ganz am Anfang beginnen. Und deswegen bin ich ein totaler Fan, weißt, von so Win-Win-Situationen. Weil warum, also wir haben ja diese German Angst, also es gibt ja in den USA spricht man vom German Mittelstand und von der German Angst. Also das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Und wenn du, das ist einfach bei uns so, du findest ja kaum jemanden, der was unterschreibt. Und dann, warum, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, warum soll ich von irgendwas abweichen oder irgendwas halb risikoreiches, was es ja häufig gar nicht ist, empfehlen, wenn mein Risiko oder mein gefühltes Risiko steigt und das Honorar sinkt?
Das ist vollkommen richtig. Dem kann ich also nicht wirklich dagegenhalten. Also wir haben da zu 100% die gleiche Sichtweise. Ich kann es eigentlich nur ergänzen um einen weiteren Aspekt, nämlich der Aspekt, der uns Brandschutzplaner und auch die Prüfsachverständigen natürlich immer trifft. Von uns wird erwartet, dass wir an verschiedensten Stellen für den Bauherrn von brandschutztechnischen Anforderungen aus dem Baurecht abweichen, ja. Das nach Möglichkeit einfach nur begründen und nach Möglichkeit durch nichts kompensieren, einfach nur schön schreiben. So, das ist die Erwartungshaltung und dieses Argument, ja, das ist ja cool, der Nachweisersteller von früher, der hat das auch so gemacht und deswegen haben wir das jetzt auch und das haben wir bei allen Bauvorhaben gemacht und jetzt kommen Sie daher und sagen, erstens, es geht nicht und zweitens, ich muss Geld ausgeben für eine Kompensation. Also von uns Brandschutzplanern wird erwartet, dass wir dieses Instrument Abweichungen nach Artikel 63 Bayerischer Bauordnung entsprechend, ja, dass wir dieses Register sozusagen ziehen. Ja. Und von den TGA-Planern wird reingedrückt bis zum geht nicht mehr, schreibt noch eine Abweichung von der Lüftungsanlagenrichtlinie, von der Leitungsanlagenrichtlinie und. Also uns Brandschutzplaner trifft's voll. Die Prüfsachverständigen, die es zu bescheinigen haben oder was zumindest erwartet wird, die trifft es natürlich genauso. Aber erstaunlicherweise auch wir unterliegen dem Werkvertragsrecht. Von uns wird es erwartet und wir kriegen deswegen auch keinen Euro Honorar mehr.
Ja, und also ich denke tatsächlich, man sollte immer an die Wurzel gehen. Und wenn du willst, dass jemand für dich arbeitet, dass jemand sich für dich einsetzt, dann brauchst du aus meiner Sicht immer eine faire Ausgangssituation. Und nimm mal ein ganz einfaches Beispiel. Du hast die DIN 14675 08332 in Kombi, Brandmeldeanlage, Vollschutz. So, hast du ja fast immer mittlerweile, oder seit 15 Jahren eigentlich, so gut wie immer. Wobei meiner Meinung nach überwiegend eine Kategorie 3 vollkommen ausreichend wäre, auch ohne Gefahr für Leib und Leben zu produzieren. Muss man ganz klar sagen, Sicherheit geht vor. Und ich bin auch ein totaler Fan von Qualität. Wo ich einfach echt Probleme habe, ist mit Quantität. Nimm mal die Ausnahmen von der Überwachung. Keine Ahnung, Paragraph 6, glaube ich, ist es. Ich hatte es erst vorgestern am Tisch. Ausnahmen von der Überwachung bei Zwischendecken. Dann musst du die Zwischendecken in 10x10 Meter Felder unterteilen. Wie genau ist nicht so richtig definiert. Und du musst halt auf diese 25 Megajoule, die ehemaligen 7 kW pro Quadratmeter oder steht drin 1 Meter auf 1 Meter, darfst nicht überschreiten. In der Regel, in der Decke, kein Problem. Kabelleitungen etwas auffächern, alles easy. Aber der Aufwand ist deutlich höher, du musst dich mit den Architekten abstimmen und du brauchst, wenn du Pech hast, bloß die Hälfte der Rauchmelder. Also dein Honorar sinkt schon signifikant. Und dann musst du bei der Bauleitung hast du einen erhöhten Aufwand, dass da wirklich nichts passiert. Objektüberwachung, sagt man ja. Dann musst du es dem Unternehmen erklären und in den späteren Wartungsplänen, in den Bestandsplänen vermerken, damit nicht in 5 Jahren doch jemand irgendwo noch ein Kabel reinschmeißt. Also all diese Dinge einfach nur exemplarisch mal Joachim aufgezeigt. Der Aufwand ist einfach wirklich deutlich erhöht. Deutlich. Und
ja, mehr Aufwand für weniger Geld. Der Traum.
Warum sollst du das? Why? Warum um Himmels Willen sollst du das tun? Außer aus Nächstenliebe. Und deswegen bin ich einfach immer ein Freund davon. Ich kläre unsere Kunden immer erstmal auf und sage ihnen, wie das Vertragskonstrukt ist. Und da beginnt's. Und dann brauchst du natürlich, wenn man das gelöst hat, gehen wir mal von der heilen Welt aus. Der Bauherr versteht das und zahlt dann vielleicht mehr oder regelt das irgendwie mit dir. Wie auch immer, der Bauherr, gehen wir mal von der heilen Welt aus. Der Bauherr schafft es, dich als Fachplaner im Werkvertragsrecht zu binden und gleichzeitig zu motivieren, für ihn zu kämpfen. So, jetzt mal ohne Nächstenliebe. Er schafft es einfach irgendwie. Und dann kommt er noch hinzu, da hatten wir beide ein tolles Vorgespräch, da waren wir eigentlich schon mittendrin. So, der Brandschutzgutachter ist doch überwiegend, korrigier mich bitte, vom Hintergrund Bauingenieur oder Architekt. Oder die meisten. Ja. So. Und ich habe schon unzählige Brandschutzkonzepte gesehen, die haben dann irgendwo 80 Seiten und davon sind dann 3-4 Seiten TGA. ganz oft. Und ich habe es ja oft auch selbst erlebt, auf der anderen Seite, wenn du dann als Brandschutzgutachter den Fachplaner fragst, du, was, wie ist denn das, was können wir hier machen, was kann ich reinschreiben, wie gehen wir damit um, dann kriegst du ja wahrscheinlich selten eine Antwort, oder?
Da ist so, der Ausschlag von der, vom Pegel, von der Akustik ist dann...
Ja, genau.
Stille.
Ja, was aber warum? Es ist die Angst. Das, für Brandschutz ist ja immer so was ganz Ominöses. Und dann sage ich lieber nichts. Und dann, ich hatte neulich ein Brandschutzkonzept am Tisch, war auch ganz spannend. Da stand drin, es ist eine Brandmeldeanlage 14675 Kategorie 1 Vollschutz umzusetzen, außer in den und den Bereichen. Und dann kam, also wahre Story, ja, dann kam der Prüfsachverständige am Ende. Und es war uns beiden klar, der Brandschutzgutachter spricht eigentlich von der Kategorie 3. Also wir waren uns einig. Aber der sagt dann zu mir, du, Peter oder Herr Burnickel, ich weiß gar nicht mehr, sagt so, was wollen wir denn jetzt tun? Ich bin für Vollschutz. So, und ich glaube, vielleicht täusche ich mich, würde mich mal deine Meinung interessieren. Es ist doch am Ende so, man müsste doch da einfach viel mehr in den Dialog, um da auch die richtige Formulierung zu finden, weil sobald du Baurecht hast, ist die Messe ja fast gelesen, oder?
Richtig, genau. Also so eine Anlage ist ja immer dazu da, um schutzzielorientiert, wie es eben so schön heißt, aber das ist nun mal einfach der richtige Begriff, verschiedenste Sachen zu kompensieren, es sei denn, sie ist halt von vornherein aus irgendeiner baurechtlichen Bestimmung sowieso schon gesetzt.
Genau.
So, aber dieser Dialog, das ist genau das, was im Regelfall einfach nicht stattfindet. Und selbst wenn ich einen Vorabzug vom Brandschutznachweis im Projekt verteile, ja, dann ist auch an der Stelle, kommt erstmal nichts. Und dann gehe ich natürlich davon aus, wenn kein Echo kommt, dass das alles passt, so wie ich es geschrieben habe. Ja. Und dann kommt es irgendwann zur Bauausführung oder die Bauausführung ist gelaufen und dann kommt der technische Prüfsachverständige und schaut sich das Ganze an und dann auf einmal gibt es hier einen Schriftverkehr. Alles wird dann auf mich als Brandschutznachweisersteller dann durchgeleitet. Den anderen Fachkollegen, denen geht's auch nicht anders. Und dann entstehen genau die Diskussionen, die du jetzt angesprochen hast. Also ja. Da würde ich auch erwarten, wenn ich einen Vorabzug verschicke, wenn ich das schon mache, der ist ja nicht dazu da, um einfach nur irgendwo ein E-Mail-Fach zu füllen, sondern das ist die Einladung und ich schreibe das auch in meine Anschreiben mit rein, wenn ich den Vorabzug verschicke, dass einfach jeder Projektbeteiligte und auch der Bauherr und Architekt, TGA-Fachplaner und so weiter, dass die den Brandschutznachweis auf ihre Belange prüfen. Steht bei mir in den E-Mails drin, auf ihre Belange. So, und dann ist ja auch das Inhaltsverzeichnis ist eben so strukturiert, dass eben nicht jeder den ganzen Nachweis lesen muss und sich dann da aus 10 Seiten irgendwie was zusammenpicken muss, sondern es ist ein Kapitel da, wo der Tragwerksplaner reingucken kann, was habe ich für Anforderungen ans Tragwerk, es gibt das Kapitel dann eben Brandmeldeanlage, Sprinkleranlage und so weiter. Ja. Also und heutzutage mit PDF.
So schwierig.
Die Begriffe für PDF ist ja noch leichter. Also ich verstehe da nicht, warum da anscheinend eine Angst da ist, an den Nachweisersteller ranzutreten und zu sagen, ich glaube, sie sind von den Begrifflichkeiten her nicht ausreichend präzise. Können wir es bitte präzise machen? Mein Vorschlag ist.
Ja. So. Und aber ich bin ja immer bei mir geht es ja immer um die Kosten. Also ich sage immer erstmal, lieber Bauherr, packen wir uns mal an der eigenen Nase, schaffen wir hier mal die Basis. Und was ich ja auch oft erlebe, ist, dass der Prüfsachverständige erst, der wird ja häufig beim Elektriker mit ausgeschrieben.
Ja.
Ja. Also da muss ich sagen, Leute, das ist ja ein ganz offensichtlicher Interessenskonflikt im Quadrat. Und deswegen, und ich mache da immer Werbung für und sage immer, lieber Bauherr, bitte beauftrage in der Entwurfsphase den Prüfsachverständigen mit Tagessätzen. Die haben ja im Prinzip alle die gleichen Tagessätze oder Stundensätze. Und beauftrag du den. Es ist ja dein Interesse, es ist dein Bauvorhaben, es ist deine Party. Beauftrage den. Das kostet dich, ich sage immer, nimm in der Entwurfsphase einen Tagessatz, in der Ausführungsplanungsphase einen Tagessatz und während der Objektüberwachung einen Tagessatz und dann zahlst du noch die Abnahme. So 4-mal quasi, also 4 Termine. 4-mal, keine Ahnung, 1500 bis 2000 Euro. Du, besser kannst du das Geld nicht investieren und der Prüfsachverständige ist mega happy, wenn du den frühzeitig ins Boot nimmst, wenn du clever bist, dann dokumentierst das Ganze noch, gibst ihm einmal die Planung, dann deinen Vorabzug und dann sagst, jetzt machen wir mal einen Termin und sprechen drüber. Besser kannst du dein Geld nicht investieren. Also ich habe erlebt in der Praxis, der Ingenieur fühlt sich deutlich wohler, wenn da ein Prüfsachverständiger mit bei ist, weil das sind ja auch bloß Menschen. Und der Prüfsachverständige, der macht sich das Leben leicht, hat auch recht, würde ich auch machen, wenn ich einer wäre. Der nimmt sich bei der Abnahme, der sagt, lieber Bauherr, gib mir die Baugenehmigung, gib mir das Brandschutzkonzept, weil darauf wird verwiesen, und gib mir deine Planung. So, und dann gehen wir einmal durch und gucken mal. Oder? That's it. Und da war im Vorteil. Und
darf ich auch noch was dazu ergänzen? Die Sichtweise, dass man den oder die Prüfsachverständigen frühzeitig mit einbindet, die finde ich vollkommen richtig. Das mache ich auch so. Sowohl als Nachweisersteller versuche ich möglichst früh meinen Prüfsachverständigen, der meinen Brandschutznachweis dann später prüft, beauftragt zu haben, damit man einfach verschiedenste Punkte abstimmen kann. Und wenn ich selber Prüfsachverständiger bin, bin ich auch froh, wenn ich frühzeitig kontaktiert werde. Weil zunächst ist es ja so, der und die Prüfsachverständigen, die dürfen ja nicht in die Planung eingreifen. Deswegen ist diese messerscharfe Abgrenzung, ist da muss man wirklich drauf aufpassen, dass man also nicht als Prüfsachverständiger zu früh in die Planung mit eingreift. Aufgabenstellung des jeweiligen Nachweiserstellers ist es, die richtigen Fragen zu stellen. Weil rein aus dem Baurecht heraus hat der Prüfsachverständige, also ich prüfe und bescheinige dann halt, dass der von mir bescheinigte Brandschutznachweis umgesetzt wurde. Mhm. Und die technischen Prüfsachverständigen, die prüfen halt die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der technischen Anlage.
Ja.
So. Und die dürfen natürlich, die müssen sich dann sauber abgrenzen, damit sie nicht sagen, ja, macht das so und so, sondern es muss umgedreht sein, dass der technische Fachplaner dann einfach sagt, also ich habe dieses und jenes vor, ist es später bescheinigungsfähig?
Ja,
ist so müsste es eigentlich sein.
Ist also schon richtig.
Da muss man halt einfach aufpassen, dass der Prüfer nicht Planer wird, nur damit er hinterher schneller bescheinigen kann, dass es da so einfach ist hat. Aber also,
ist
vollkommen richtig.
Ja, ich bin vollkommen korrekt, was du sagst. Ich bin unter uns schon immer happy, wenn die etwas geländegängig sind, weil ich sage auch immer zum Bauherrn, bitte such dir um Himmels Willen den Brandschutzgutachter nicht nach seiner Honorarhöhe aus, sondern such dir jemanden.
Ja, ey. Ja, weil, danke.
Aber nein, es ist doch alles eigentlich, ich sag mal, unsere Welt ist doch gar nicht so schwer. Du willst was bauen und am Ende soll doch jeder Geld verdienen. Und wenn du ein Bauvorhaben hast, ein altes Bestandsgebäude mit Value-Add-Potenzial, das du sanierst, dann brauchst du unter Umständen halt einen anderen. Weil wenn du dann einen Sachverständigen hast oder einen Brandschutzgutachter, der im Bestand noch nicht viel Erfahrung hat, sondern eher irgendwelche Lagerhallen macht, weißt du, du brauchst ja immer den richtigen. Und überleg mal, wenn du für 5.000 Euro Honorar oder 10.000 Euro Honorar hin oder her, der Hebel, den du in dieser Phase hast, ist ja utopisch höher. Und
ja.
Also ich stelle das einfach oft fest, also wir als Pro-Bauherr werden ja gern in diesen Phasen hinzugezogen. Ich liebe es, in einer Entwurfsphase in die Brandschutzkonzepte einzusteigen, weil du da so einen großen Hebel hast. Weißt du, Joachim, das macht ja auch total Spaß, wenn du merkst, du kannst mit deiner Tätigkeit echt was bewirken. Klar. Also ich finde doch, das ist doch mega. Also wenn du irgendwo dann in der Leistungsphase 5 oder 6 ins Boot kommst, das passiert mir auch. Also viele nehmen uns ja auch erst ins Boot, wenn die ersten 2, 3 Vergaben gegessen sind, weil dann merken sie, hoppla, wird doch ein bisschen teuer. Dann wird es natürlich schwieriger. Aber in so einer frühen Phase, ich glaube, viele Bauern, vielleicht ist das auch für unser Gespräch jetzt gerade auch ein wichtiges Learning, auch für die Zuhörer. Ich glaube, die Wichtigkeit der Konzeptphase wird bei vielen unterschätzt. Da wird oft noch so wischiwaschi und dann werden die Wände geschoben und alles Mögliche und rauf und runter. Macht ja auch Spaß, ist ein kreativer Prozess. Aber die Wichtigkeit, die Weichen sinnvoll zu stellen und da auch mal ins Sparring zu gehen. Weißt? Und das ist ja unbezahlbar. Wir haben jetzt gerade ein Bauvorhaben wieder. Die haben 2 verschiedene Sprinkleranlagen drin. Weißt, solche Dinge, da muss ich mir dann, kann man schon machen, gell? Aber ich stelle mir dann schon immer erstmal so die Frage, braucht's das wirklich? Also ich bin jetzt kein Brandschutzgutachter, aber einfach so vom gesunden Menschenverstand her gedacht, so, braucht's das wirklich?
Und ja, es ist genau so, wie du sagst. Und das ist ja auch eines der, also ich mache ja den Podcast, den gibt es seit 2018, den YouTube-Kanal, den gibt es jetzt, glaube ich, seit 2021 oder so, habe ich damit angefangen. Und wenn man sich, wir sind jetzt hier, glaube ich, bei der 203., das ist, glaube ich, die 203. oder 204. Podcast-Folge.
Cool.
Und wenn man sich das... Wenn man sich die Vergangenheit einfach mal anschaut, die oder anhört, da reicht wahrscheinlich wirklich ein stichpunktartiges Anklicken von den einzelnen Folgen. Also ich gehe genau immer sehr auf dieses Thema ein, was du jetzt angesprochen hast, und wir haben es nicht vorher abgesprochen. Also das hier ist jetzt hier wirklich alles, das ist vollkommen ungeskriptet.
Wie im echten Leben, aber ja, bei uns. Ja.
Es ist wirklich so. Das Geld wird klar, vorne muss der Bauherr unter Umständen Geld ausgeben für einen, ich nenne es jetzt mal, qualifizierteren oder für sein Projekt qualifizierteren Nachweisersteller. Es gibt Standardbauvorhaben, die können die Architekten genauso das Brandschutzkonzept machen, habe ich überhaupt keinen Schmerz.
Das sind doch alles Peanuts.
Genau, aber da, wo richtig Geld gespart wird, ist, wenn man am Anfang richtig ordentlich den Brandschutznachweisersteller mit Honorar ausstattet und die ganzen anderen Planer auch, damit man sich da nicht irgendeine billige Gurkentruppe zusammenschustert, so siehe zwei, drei YouTube-Folgen vorher von mir.
Ja, habe ich gehört, ja, war cool.
Sondern, dass man da wirklich ein stabiles Team hat, weil es geht schneller. Es geht wesentlich stressarmer über die komplette Projektphase und der zeitliche und oder der Honorargewinn beziehungsweise der Gewinn für den Bauherrn, indem er überhaupt erstmal pünktlich in die Nutzungsaufnahme gehen kann. Wenn man allein das schon schafft, hat man schon was gewonnen. Wenn man eventuelle Verzögerungen hinterher möglichst kurz hält, damit dieser Nutzungsausfall, der den Bauherrn, speziell den Produktionsbetrieben und so weiter, ja massiv Geld kostet, jeder Tag. Das steht im Vergleich zu den paar Peanuts, nenne ich es jetzt einfach mal, an Euros mehr für das Honorar von einem qualifizierten Prüfsachverständigen oder für eine Mehrfachbeauftragung von einem Prüfsachverständigen, wie du es jetzt schon geschildert hattest. Das steht wirklich in keinem Verhältnis, aber den meisten Bauherren ist das nicht klar. Die haben so die Einstellung, der Gewinn steckt im Einkauf, so ungefähr, so die klassische Handhabe. Man guckt nach rechts unten, holt sich zwei, drei Angebote und es wird nur nach Preisspiegel beauftragt.
Ja, das passiert völlig häufig. Es passiert häufig. Ich sehe es noch ein Stück weit differenzierter. Also ein Thema ist das Honorar unten rechts. Das andere sind ja die Inhalte. Ich habe es ja selbst erlebt, oft als Ingenieur damals noch. Du arbeitest und dann kommt irgendwann ein Projektsteurer und nimmt die Simon-Tabellen raus. Ich finde den Herrn Simon ganz cool, habe den persönlich auch schon ein paar Mal getroffen, aber es macht halt am Ende keinen Spaß, wenn du arbeitest und dann kommt jemand, nimmt die Tabelle raus und sagt, hier, das nicht, das nicht, das nicht, das so halb. Und dann wird dein Honorar wieder geschmälert. Ich glaube, ich bin ein totaler Pragmatiker. Ich finde es viel wichtiger, schlanke Verträge zu machen, im Übrigen auch mit den ausführenden Firmen, Luft zum Atmen zu geben und die richtigen Personen zu suchen. Und es ist dann aber ja noch nicht getan. Nur weil du hochpreisige Experten hast, ist ja die Geschichte noch nicht erledigt. Ich glaube, viele Bauherren, ich glaube, viele Bauherren kommen ihrer Aufgabe nicht adäquat nach, weil du musst den Prozess schon führen. Und ich glaube, wenn wir es heute in dieser Folge schaffen, dass der ein oder andere versteht, wie wichtig das ist, den Prozess zu führen und am Anfang keine Zeit zu verlieren, dann haben wir, glaube ich, schon beide viel gewonnen. Weil ich stelle eben fest, in den Leistungsphasen 1 bis 3, 4 wird unglaublich viel Zeit verdödelt. Einfach der kreative, ich definiere es immer so für mich, der kreative Prozess macht mega Spaß. Alles ist noch easy und die Kosten so plus minus 10 oder plus minus 30%, so Vorentwurf, Entwurf. Und da ist noch alles schön und alle denken, das klappt. Und dann irgendwann, wie oft erlebst du es, Joachim, dass ein Bauvorhaben auf Basis von einer Entwurfsplanung oder von einer halbfertigen Ausführungsplanung ausgeschrieben wird. Fast immer. Aber man muss sich ja mal die Frage stellen, weißt, jetzt kommen wir der Sache schon näher, man muss sich ja mal die Frage stellen, warum ist das so? Weil es ist ja nicht so überraschend, wenn du von hinten her rechnest, weißt du genau, keine Ahnung, du musst jetzt dieses Jahr im Oktober ausschreiben, damit du im Januar bauen kannst, sonst wird es irgendwie eng. Das weißt du doch quasi ab dem Kickoff. Und ich verstehe es nicht und ich werde es auch nie verstehen, warum so viel Zeit verdödelt wird am Anfang, weil die Bauherren einfach nicht entscheiden, weil die Beteiligten keine Entscheidungen treffen. Und das liegt doch am Management. Das ist doch jetzt ein klassisches Management-Thema. Ich glaube, wenn wir es schaffen, dass die Bauherren besser verstehen, dass du die Stakeholder gut behandeln musst, und den Prozess führen musst. Weil dann haben wir gewonnen. Weil oft ist es ja so, wenn du dich, die Diskussion hatte ich schon 100 Mal, wenn du dich mal mit einem Fachplaner oder einem Architekten unterhältst und die trinken, hatte ich neulich ein kurzes Video gemacht, so nach dem vierten Bier, weißt, wenn die Wahrheit kommt. So. Und dann sagen die dir alle, ja, eigentlich ist doch cool auf Entwurf ausschreiben. Weil ich schreibe das so als Disclaimer mit rein, wenn ich die Unterlagen übermittle, lieber Bauherr, hier hast du, was du willst, aber du weißt ja, wir sind bei weitem noch nicht fertig, daher Änderungen so, nicht meine Schuld. So, das steht so verschlüsselt so drin in den Disclaimer. Und dann muss ich sagen, ist doch für dich als Planer oder auch als Architekt das Ganze cool, weil dann wird die Firma vergeben, dann wird gebaut und dann kommen die Nachträge und die kommen schnell. Und dann kannst du in die Nachtragsbeurteilung quasi immer reinschreiben, ich hab's doch immer schon gesagt. Schon lässig eigentlich. Haftung niedrig, weil Planung war ja nicht fertig. Also man muss, ich finde, die Zuhörer drehen jetzt alle durch, was sagt der da? Aber ich glaube, man muss das mal so durchdenken von der Seite.
Das ist schon transparent. Also ich glaube nicht, dass da die Zuhörer durchdrehen, vielleicht noch so einen Satz zum Thema Prozess führen. Den Prozess führen, das kann man ja in zweierlei Hinsicht sehen. Der Bauherr soll, um es nochmal zu verdeutlichen, den Planungsprozess anführen und leiten. Und wenn er es nicht kann, dann braucht er für einen qualifizierten Projektsteuerer.
Zum Beispiel, ja, genau.
Aber es geht einfach darum, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und manchen ist vielleicht noch gar nicht mal so klar. Die müssen sich vielleicht einfach nur vorstellen, was sie tun müssen, wenn sie aus ihrer Wohnung oder aus dem Haus, wo sie jetzt momentan drin sind, ausziehen müssen zu einem ganz bestimmten Stichtag und müssen dann an einem ganz bestimmten Stichtag in einem anderen Gebäude einziehen und es gibt zwischendrin einfach keine Ausfluchtmöglichkeit. Ja, weil da, wo man ausziehen will, muss jemand anders einziehen und da, wo man einziehen will, muss alles fertig sein, damit man dort in die Nutzung reingehen kann. Und wenn man sich vorstellt, man hat aus privater Sicht diesen zeitlichen Druck und überträgt den dann professionell auf dieses Bauvorhaben, das man halt jetzt für jemand anderen umsetzen muss, dann würden diese Diskussionen, die wir hier haben, überhaupt nicht entstehen oder dieses Gespräch.
Ja. Also ich kann alles unterschreiben, was du sagst. Aus meiner Sicht wirklich ganz am Anfang beginnen, überlegen, wie gleise ich das Ding auf. Vielleicht wohl wissend, was wir beide jetzt diskutiert haben, dass häufig Lücken drin sind. Du sagst, du erlebst häufig wenig Zuarbeit. Aber dann, aus meiner Sicht, muss man sich immer die Frage stellen, warum ist das so? Und ich bin tief überzeugt, wenn du eine freundschaftliche Atmosphäre schaffst im Planungsprozess und Win-Win-Situationen ermöglichst, vielleicht einfach mal über alternative Vertragsmodelle nachdenken und. Also da gerne auch mit mir mal ins Sparring gehen. Also ich habe da einiges schon erlebt. Und du musst es aus meiner Sicht als Bauherr schaffen, dass jeder gern mit dir arbeitet und dass alle deine Interessen vertreten. Und diese Basis ist eigentlich fast nie gegeben. Und dann hinterher zu jammern, weil einige Dinge nicht so gut laufen, kann man machen. Ändert aber aus meiner Sicht nichts. Und auch bei Projektsteuerern ist es ja so, weißt du, hast ja ganz unterschiedliche Typen. Die einen können gut Kosten und Termine, die anderen sind vielleicht auch Bauingenieure oder Architekten und reden da dann mit. Du hast selten Projektsteuerer mit einem TGA-Hintergrund. Die Großen hier, die kennen wir alle, die haben dann vielleicht noch eine TGA-Abteilung, die dann kommen und sagen und du, und das ist aber ganz doof, was du da machst. Das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Wir müssen mehr zurück zur Partnerschaft und zum gemeinsamen Ziel. Und das muss man halt definieren. Und aus meiner Sicht, mein Ziel ist immer, dass Objekte wirtschaftlich werden und dass du ein kollaboratives Miteinander ermöglichst. Das geht auch bis zur Firma. Und sobald die einschreiben, loslegen, dann wird's doch schon wieder blöd.
Ja, absolut. Was kann jetzt mal so aus deiner Erfahrung heraus, kannst du gerne auch, also das ist jetzt, wir führen ja jetzt hier kein Verkaufsgespräch nach außen, aber ich denke mal, dass einfach alle sehr dran interessiert sind, wie läuft das ab, weil bei deine Firma und dein Logo sieht man ja oben drüber, heißt Pro Bauherr, weil es ihr Geld ist. Wie ist deine Vorgehensweise, deine Arbeitsweise und vor allem auch dieses Spektrum, wie viel Geld kann man einsparen? Was ist so vielleicht so 2, 3 Beispiele, was du geschafft hast, was Worst-Case-Szenario ist? Ich kann mich jetzt nur an ein Beispiel aus der Vergangenheit erinnern, da habe ich jetzt mit den Kosten nichts zu tun gehabt, aber da habe ich noch Tragwerksplanung gemacht, war ein großes Bauvorhaben. Und am Anfang waren es bei dem Gebäude waren es 2 oder 3 Technikzentralen. Und hinterher kam dann irgendjemand und hat das Optimieren angefangen und dann war eine Technikzentrale leer und dann hat der Bauherr da noch ein Riesenlager übrig gehabt, wo ich mir dann damals als Tragwerksplaner schon gedacht habe, also da musste der vorherige Haustechnikplaner irgendwie komplett mental im Urlaub gewesen sein. Wie kommt sowas zustande, beziehungsweise in welchem Spektrum bewegt sich das? Was kann man durch die Zusammenarbeit mit dir als Bauherr an Geld sparen und wie?
Mhm. Danke für die Steilvorlage. Erkläre ich gerne. Wir arbeiten sehr, sehr pragmatisch. Wir kommen einfach mit einem Fundus aus sehr, sehr vielen Projekten. Mein Ziel ist immer, die Erfahrung aus den Großprojekten auch in die kleinen Projekte reinzubringen. Und wir ermöglichen immer einen komplett neutralen Blick von außen. Also wir erleben einfach häufig, wenn wir in ein Projekt reinkommen, dass das Ganze beginnt, wie ich es gerade sagte, schon mit der Beauftragung der Architekten und Ingenieure. Damit beginnt es. Und dann geht es ja weiter mit den eigenen Anforderungen, die ich als Bauherr habe und die vielleicht, wenn du einen Globalverkauf machst, ein Käufer hat oder ein Mieter beim Mieterausbau. Und deswegen sind wir, das ist für mich total wichtig, wir sind immer Sparringspartner von allen. Also wir kommen überhaupt nicht von oben, sondern wir kommen immer auf Augenhöhe und sagen, schau mal her, lieber Bauherr, ist dir bewusst, dass du mit diesen Anforderungen hier aus deiner IT-Abteilung zum Beispiel, das habe ich gerade am Tisch, ist dir bewusst, dass du mit den Anforderungen deiner IT-Abteilung unter Umständen vielleicht so unter uns so 30% übers Ziel hinausschießt? Und das muss der Bauherr aushalten. Und dann, ich habe einen, den habe ich eben gerade, der sagt dann, ich habe schon immer gewusst. das ist total cool. Und also man muss schon, ich sage mal, einfach mal jedem den Spiegel hinhalten und dann einfach kritische Fragen stellen. So, warum die 2. Sprinkleranlage? Warum ist der Raum so groß? Kann ich hier mal ein Schachtdetail haben? Also wir kommen immer übers Engineering. Wir arbeiten da auch mit eigenen Kooperationspartnern, mit Architekten, Bauingenieuren und so weiter. Neulich hatten wir ein Bauvorhaben, da konnten wir allein bei der Fassade über 500.000 Euro einsparen, bei gleicher Optik, wohlgemerkt. Und das heißt, wir arbeiten uns natürlich von den großen Brocken zu den kleinen. Wir arbeiten immer auf einer Dienstleistungsbasis, das bedeutet, unser Vertrag läuft monatlich. Es gibt immer einen monatlichen Fixbetrag, der ist sehr überschaubar im Großen und Ganzen. Mit dem Fixbetrag haben wir einfach die Möglichkeit, mal jemanden ins Boot zu nehmen und, ich sag mal so, das Grundrauschen abzudecken. Und wir sind immer incentiviert an der Kosteneinsparung. Das bedeutet, wir decken Kosteneinsparpotenziale auf. Und wenn der Bauherr dann sagt, jawohl, die Nummer 1, 3 und 5 möchte ich umsetzen, 2 und 4 nicht, dann unterstützen wir die Architekten und Ingenieure bei der Umsetzung als Sparringspartner. Wir pushen nicht ins Handwerk, wir gehen auch nicht ins Schurfix, wir bringen nichts durcheinander. Und wenn dann die Summe X eingespart ist, dann bekommen wir Gewinnbeteiligung Y. Das ist unser Geschäftsmodell. Also wir sind, ich sage immer, höchst motiviert, die Kosten wirklich drastisch zu senken. Das ist so unser Geschäftsmodell, unsere Arbeitsweise. Und in der Regel arbeiten wir in den Bauvorhaben so 3 bis 9 Monate. Pi mal Daumen.
Und wie ist da das Echo vom Bauherrn und von den Projektbeteiligten? Brauchst du da gegenüber den Projektbeteiligten dann künftig einen Bodyguard? Weil ich stelle mir jetzt vor, dass dann irgendjemand, dass der Bauherr sagt, ja, super, wenn ich jetzt den Herrn Bundigl nicht gehabt hätte, dann hätte ich jetzt so und so viel 100.000 Euro oder Millionen an Mehrkosten gehabt. Was habe ich mir denn da für eine Gurkentruppe zusammengestellt? Und ich will auf jeden Fall mal das Honorar von Herrn Bundigl bei den anderen eintreiben, weil die können sie offensichtlich nicht. Gar nicht?
Sofort unterbrechen, weil es mir sehr, sehr wichtig ist.
Sehr schön.
Das ist überhaupt nicht der Fall. Also wir sind, für mich sind wir immer Kollegen und man muss ja nochmal, weißt, es kommt ja häufig wirklich durch die Anforderungen der Bauherren. Und ich sag mal, du darfst dich nicht wundern, dass der Architekt und Ingenieur das macht, was du ihn beauftragst. Und es kommt von allen Seiten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem anderen, bei dem Projekt, das wir gerade hier am Tisch haben, bei der Fassade einsparen können, dann wollen wir ja niemanden ins Auge fassen. Also ich sage, mir geht's immer um die Sache. Wir wollen den Kollegen überhaupt nicht ins Handwerk pfuschen. Und man muss ja auch verstehen, wenn du heute Architekt oder Ingenieur bist, dann hast du in der Regel 1, 2, 3 Bauvorhaben pro Jahr. Ein TGA-Ingenieur vielleicht noch ein paar mehr. Wir haben durch unseren Job jedes Jahr zig Bauvorhaben. Und wir arbeiten logischerweise, ja, und genau bei dir auch. Und wir arbeiten halt viel mit Projektentwicklern und Bauträgern. Ich sage immer, am liebsten arbeiten wir mit Menschen, die es im Geldbeutel betrifft. Und jeder hat ja so seine Tricks. Also wir haben jetzt zum Beispiel neulich ein ganz intensives Gespräch geführt über Gefälledämmungen. Weil der Bauträger da halt so seine Erfahrungen hat. Und beim anderen Projekt hatten wir neulich ein super Gespräch über mindestens 1,5, 2 Stunden nur über die Ausführung von Balkonen und Balkondetails. Also wir lernen da einfach unglaublich viel. Also ich würde nie behaupten, dass ich alles kann, bei weitem nicht. Aber durch die Vielzahl an Projekten lernst du einfach viel. Und der Bauträger oder der Investor, der hat ja jeder, die sind ja alle nicht doof, weißt, die wissen ja, was sie tun. Und die sagen genau, ach nee, da den Balkon, den machen wir so, weil so ist günstiger. Weil der Bauherr, der will ja immer wirtschaftlich sein. Häufig ist es halt den anderen nicht so wichtig, aus vorgenannten Gründen. Und um deine Frage dazu beantworten, wir haben in der Regel Kosteneinsparungen, ich sage immer so Pi mal Daumen von 5-20%. Es gibt Ausreißer, da sind es auch mal mehr. Und es gibt Ausreißer, da ist es auch mal weniger, weil vielleicht wirklich eine Mega-Planung vorliegt. Also ich sage ja überhaupt nicht, dass die Planungen alle unterirdisch schlecht sind. Aber also überhaupt nicht. Es gibt so tolle Architekten und Ingenieure, aber es ist einfach auch für den Bauherrn ja dann eine schöne Gewissheit, wenn er uns mal 2, 3 Monate beauftragt, zu wissen, ich bin am richtigen Weg.
Ja, absolut.
Weißt, das ist ja auch, ich sage immer, mein Anspruch ist schon der, dass man da eine Neutralität reinbringt und am Ende, wenn nichts gefunden wird, also hatte ich noch nicht, aber für den Fall, dass nichts gefunden wird, dann darf der Bauherr nicht mehr Kosten haben, als eine ordentliche Due Diligence kostet.
Ja, ja. Also das ist wirklich eine
gute Sichtweise.
Weißt, und das bringt halt einfach auch extrem viel Ruhe ins Projekt rein, weil speziell in der jetzigen Situation, wo wir jetzt hier quasi in der Baubranche hier in Deutschland ja Einschläge bekommen haben, dass es nur so kracht, ja, kann man ja sowieso froh sein um jeden Bauherrn, der dieses Wagnis noch auf sich nimmt, egal ob als Investor oder irgendwie als bei irgendwelchen Sanierungen, weil es halt einfach gemacht werden muss. Aber man kann einfach froh sein um jeden Bauherrn, der dieses Wagnis auf sich nimmt, und den muss man auch entsprechend unterstützen. Ja. Wenn dann einfach der Bauherr die Gewissheit hat, dass er auf dem richtigen Weg ist, dass die Kosten sich im Rahmen bewegen, dass er mit keinen bösen Überraschungen leben muss, beziehungsweise rechnen muss. Also ja, wenn ich mich in die Rolle reinversetze, wäre ich natürlich auch froh, so einen Partner an meiner Seite zu haben, auf jeden Fall.
Ja, also wir haben echt, also ich muss echt sagen, ich habe da meinen Traumjob und wir halten dir halt schon knallhart den Spiegel hin. Also an dem Beispiel von gerade eben, wenn die IT-Geschichte einfach als Beispiel total überzogen ist, dann sagen wir es auch. Also ich erlebe halt auch häufig, dass der Planer sich das nicht so zutraut. Weißt, der Planer, der kriegt halt die Vorgaben vom Bauherrn oder vom Mieter oder von wem auch immer und der setzt es halt um. Und ja, also ich, jeder, der mich kennt, weiß, ich trage mein Herz auf der Zunge. Also ich sag dann schon mal, ich finde es schon krass, was du hier machst. Bist du dir da echt? Willst du das wirklich? Ist das echt so? Ist das dein Ziel? Wenn ja, dann ist es ja schön. Also, und also ich liebe meinen Job, das macht echt mega Spaß. Und Die meisten oder eigentlich alle Architekten und Ingenieure, mit denen wir dann mittelbar arbeiten, die verstehen das eigentlich nach dem Kickoff.
Sehr gut. Also genau. Müssen wir uns um dich keine Sorgen machen, dass du einen Bodyguard brauchst oder dass dir irgendwann mal das Ohr abgeschossen wird. Und, oder sonstige Versuche.
Ich bin da relativ entspannt an der Stelle, ja. Aber nee, alles gut.
Sehr gut. Wir packen deine Kontaktinformationen und die ganzen Links und so weiter natürlich unten in die Videobeschreibung mit rein. Aber für die, die jetzt vielleicht unterwegs den Podcast hören, gib doch einfach nochmal durch, wo man dich am besten erreichen kann mit Webseite und allem drum und dran, damit die das dann zumindest schon mal vom Auto aus gehört haben.
Total gerne. Also unsere Webseite ist die www.pro-bauherr.com und natürlich über alle gängigen Social-Media-Plattformen erreicht man mich auch direkt. Und ich sage immer, im Zweifelsfall einfach anrufen, kurz eine E-Mail schicken oder einen Termin vereinbaren. Und also ich bin echt eigentlich immer irgendwie erreichbar. Einfach durchklingeln, und Pro Bauherr ist ja auch ein Name, den man sich, denke ich, ganz gut merken kann.
Also richtig, genau.
Einfach durchklingeln, ganz unkompliziert. Im schlimmsten Fall hat man ein kurzes Gespräch und stellt fest, dass es nicht passt. Und in der Regel passt es aber am Ende dann doch. Und ja, macht Spaß. Einfach melden, bitte unkompliziert. Ihr habt da keine Allüren.
Sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Lieber Peter, ich danke dir ganz herzlich, dass du deine Zeit und dein Fachwissen und deine Kompetenz hier zur Verfügung gestellt hast. Und ich bin mal auf das Feedback gespannt. Also jeder, der sich auf YouTube anschaut, unten in die Kommentarsektion bitte ordentlich kommentieren, was ihr von diesem Video und von dieser Sichtweise hier so haltet. Darf auch gerne kritisch sein, dürfen natürlich auch andere Sichtweisen nochmal mit reinkommen, weil ja andere Sichtweisen bereichern quasi das Ganze nochmal. Und vielleicht kommt ja aus dem einen oder anderen Kommentar dann noch ein Impuls, dass wir da nochmal eine weitere Folge draus machen.
Super gerne. Also gibt doch nichts Schöneres als eine ordentliche kontroverse Diskussion. Also immer her mit dem Feedback und den Meinungen, die sind da draußen. Und dann lasst uns da doch gerne in den Dialog gehen. Hat mir total Spaß gemacht,
super. Joachim. Super, das freut mich sehr. Vielen Dank. Und ja, wer den Kanal bis jetzt immer noch nicht abonniert hat, bitte jetzt abonnieren, dann ein Like dazu dalassen zu diesem Video, auch den Podcast abonnieren, so geht Brandschutz. Und auch von meiner Seite aus natürlich noch der Hinweis auf unsere Webseite www.tub-brandschutz.com. Dort könnt ihr auswählen, ob ihr mich dann quasi über die TUB Brandschutz GmbH mit der Planung für ein Brandschutzkonzept beauftragen wollt. Alternativ zweite Möglichkeit, ich bin dann der Prüfsachverständige. Auch das findet man auf www.tub-brandschutz.com. Ja, ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme und lieber Peter, nochmal herzlichen Dank für deine Unterstützung hier und für deinen Input.
Dankeschön, Joachim, und ja, bis bald, alles Gute.
Bis bald, ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Diesem 45-minütigen kostenlosen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Und zwar egal, ob du uns für die Planung des Brandschutzes für dein Gebäude brauchst oder ob du mich als Prüfsachverständigen für die Prüfung eines Brandschutznachweises haben willst. In unserem Gespräch lernst du die Chancen und Risiken für dein Projekt kennen und wir zeigen dir, wie du die Kontrolle über die Kosten für den Brandschutz und die Termine bekommst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Je früher du uns in die Planung oder Prüfung des Brandschutzes für dein Gebäude einbindest, umso eher bekommst du über Folgendes die Gewissheit: einen maßgeschneiderten Brandschutz für dein Gebäude, die Einhaltung der Termine und die Einhaltung der Kosten. Also gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.